Liebe Brüder und Schwestern und liebe Besucher, das Thema lautet Gesetzlosigkeit, ein Endzeitzeichen. Und ich möchte dazu lesen aus Matthäus 24, Abvers 37. Matthäus 24, Abvers 37. Unser Herr und Heiland Jesus Christus spricht: Denn wie es in den Tagen Noahs war, so wird auch das Kommen des Menschensohns sein. Denn wie sie waren in den Tagen vor der Sintflut, sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten, bis an den Tag, an dem Noah in die Arche hineinging, und sie beachteten es nicht, bis die Sintflut kam und raffte sie alle dahin, so wird es auch sein beim Kommen des Menschensohnes. Dann werden zwei auf dem Felde sein, der eine wird angenommen, der andere wird preisgegeben. Zwei Frauen werden mahlen mit der Mühle, die eine wird angenommen, die andere wird preisgegeben. Soweit das Wort unseres Herrn. Wir sehen, wir sollten allezeit wachsam sein, dass wir nicht zu denen gehören, die das Ziel nicht erreichen. Ich sage immer, wir können nichts falsch machen, wenn wir jederzeit bereit sind für die Entrückung und auch jederzeit bereit für Verfolgung. So sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite und sind bereit, geheiligt durch das Blut unseres Herrn Jesus, der für uns nach Golgatha ging. Wir denken besonders jetzt in der Passionszeit ganz besonders wieder daran. Und auch die Drangsal, die noch kommen wird, auch dass wir uns da vorbereiten, falls die Entrückung doch später sein sollte. Wir wissen ja keinen genauen Termin und sollten alle Zeit wachsam sein. Nun, es wird wie in den Tagen Noah sein. Wer war Noah? Er war der einzige gerechte Mensch seiner Zeit, der Gott wirklich noch lieb hatte. Zusammen mit seiner Familie, die durch die Arche hindurch gerettet wurde. Heute gibt es unter uns vielleicht manche Noahs, manche Bußprediger und Wächter, aber wer hört noch auf sie? Das ist die Frage. Manche hören es vielleicht, aber sie hören nicht zu und verstehen es nicht. Das war auch damals so und auch heute ist es nicht anders. Ich hoffe, dass auch alle, die die Botschaften hier gehört haben, sie auch wirklich verstehen und merken, worum es eigentlich geht in der Endzeit. Der Herr Jesus sagt, in den Tagen Noahs, da war alles ganz normal äußerlich gesehen. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten. Oder allgemein übersetzt, sie freiten und ließen sich freien. Heute heiraten sie ja oft gar nicht mehr. Damals vielleicht auch nicht. Schien alles normal. Essen und Trinken ist ja keine Sünde an sich, wenn es nicht zum Fressen und Saufen wird. Entschuldigung, wenn ich so deutlich sage. Aber der ganz normale Alltag. Gleichzeitig wissen wir natürlich, dass es eine große Verderbnis war, dass ja eine Vermischung stattgefunden hatte zwischen dämonisch besetzten Männern mit Menschentöchtern, diese Riesen, die dann daraus entstanden sind. Also es war wirklich eine schlimme Zeit. Und auch heute haben sich viele dem Dämonismus, dem Satanismus geöffnet. Auch unsere Zeit ist gerichtsreif, unsere Gesellschaft. Womit sind wir heute beschäftigt, die Menschen? Mit dem ganz alltäglichen Leben. Die allermeisten, die drehen sich nur um das Irdische. Einkaufen im Supermarkt, essen, schlafen, arbeiten, genießen. Liebe, Sexualität ist ganz hoch geschrieben, wobei meistens heute ja außereheliche Sexualität gemeint ist. Und gleichzeitig eine erschreckende Gleichgültigkeit gegenüber Gott. Atheismus oder einfach Neutralität. Aber es gibt keine Neutralität. Wer nicht Jesus angenommen hat, ist immer noch auf der Seite Satans. Das sage ich auch jedem, der da sagt, ja, ich glaube weder an Gott noch an den Teufel. Dann sage ich, ja, aber Sie glauben vielleicht nicht an den Teufel, aber Sie gehören dem Teufel, wenn Sie nicht umgekehrt sind zu unserem Herrn Jesus Christus. Gewalttaten nehmen immer mehr zu, Einbrüche, Vergewaltigungen, Unzucht. Und auch das Geld steht ganz hoch oben, der Mammon. Man hört fast immer nur noch über wirtschaftliche Meldungen. Und als man damals, das war ja immerhin ein Symbol noch, der Bußen-Bettag, als man den überall abgeschafft hat, außer in Sachsen, dann habe ich gesagt, ja, das ist auch ein Symptom, weil wir von Buße und Gebet nichts mehr wissen und denkt dann, man kann dann wirtschaftlich davon profitieren mit Pflegeversicherung und was dann alles als Begründung angeführt wurde. Aber das war auch ein symbolischer Schritt nach unten, eine Abwärtsbewegung und man wundert sich nicht, dass es wirtschaftlich insgesamt doch bergab geht. Es liegt kein Segen darauf. Wenn dann eine Katastrophe, ein Erdbeben oder ähnliches geschieht, oder jetzt ein Flugzeugabsturz, dann ist immer so ein kurzer Aufschrei, aber wer da nicht näher zum Herrn kommt, der klagt dann Gott sogar noch an und entfernt sich noch weiter und dann geht es gerade auch wieder so weiter wie vorher. Sie geben dann auch Gott die Schuld, anstatt in sich zu gehen und Buße zu tun und zu erkennen, wir leben in einer gefallenen Welt durch den Sündenfall. Aber jeder Mensch, der umkehrt, setzt ein Zeichen der Liebe Gottes. Es wird keine Wasserflut mehr kommen, sondern, wie es in 2. Petrus 3 steht, eine Feuerflut. Die Elemente werden vor Hitze zerschmelzen, es wird sich alles auflösen und einem neuen Gesamtkosmos Platz machen. Neuer Himmel, neue Erde bezeichnet eine völlige Neuschöpfung, eine ganz neue Welt Gottes. Ja, in den letzten Tagen, so sagt uns die Bibel, wird es zu einem schrankenlosen Abfall vom Glauben in einem noch nie dagewesenen Ausmaß kommen. Die Saat des Bösen, die in jahrhundertelanger Unterwanderung von Kirche, Theologie und christlichem Glauben durch Bibelkritik schon gelegt wurde, geht in unserer Zeit ganz besonders auf. Und wenn es einzelne Prediger oder auch Pastoren wie Olaf Latzl oder andere gibt, die sich dagegen stellen, dann werden sie sehr schnell mit allen möglichen Beschimpfungen in die Ecke gestellt. Der Mensch der Endzeit prägt die Gesellschaft und auch die Kirchen weltweit. Das ist das, was uns besonders schmerzt, dass die Kirchen und auch Freikirchen jetzt in Windeseile unterwandert wurden. Manche sehr schnell, bei manchen zieht es sich über Jahrzehnte hin. Und dann gilt es nur, geht heraus aus ihr, damit ihr euch nicht teilhaftig macht ihrer Sünden. Ich habe gestern schon darauf hingewiesen, auf 2. Timotheus 3 im Zusammenhang mit der Gender-Ideologie. Ich möchte es nochmal lesen mit einer eigenen Übersetzung heute. Und manche Begriffe habe ich hier direkt aus dem Griechischen nochmal versucht zu erklären. Hier steht also 2. Timotheus 3 ab Vers 1. Da sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden. Da steht der Begriff, der auch beim besessenen Gadarener verwendet wird, Kairoi Kalepoi, als ein Zustand von Wildheit, der durch Besessenheit herrührt. Menschen, die von falschen Geistern geprägt sind. Die Menschen werden nur sich selbst, ihr Geld und ihre Ehre lieben. Liebe dich selbst, hieß sogar das Buch eines bekannten evangelikalen Bestsellerautors vor einigen Jahrzehnten schon. Aber so ist das nicht gemeint, was der Herr Jesus sagt, sondern er sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, wie du dich selber ohnehin schon liebst. Man muss sich nicht selber noch mehr lieben, sondern man soll den Nächsten nicht vergessen. Man soll Gott lieben und den Nächsten. Dann die Selbstannahme, die ist durchaus nicht verboten, dass man muss sich auch nicht verachten, ja, aber sich selber verleugnen. Sich selber verleugnen und dann wird der Herr in uns wohnen. Das eigene Ich muss absterben. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus in mir. Dann, sie werden nur ihr Geld lieben, Mammonsgeist, Materialismus, ihre Ehre, Ruhmsucht, Hochmut. Sie werden sich selbst groß machen, die Angeberei. Leider auch kommt auch in christlichen Zeitschriften immer mehr, dass überall bei jedem Artikel jetzt schon der Verfasser mit Bild vorgestellt werden muss. Das halte ich auch für einen endzeitlichen Abfall. Und wir sollten solche Redaktionen darauf hinweisen, dass das ein Schritt in die falsche Richtung ist. Sich selber groß machen und dabei Gott lästern. Die Blasphemie wurde bereits vor Jahrzehnten freigegeben, aber das Schlimme und Einzigartige ist, dass das seit einigen Jahren auch immer mehr in evangelikale Kreise eingesickert ist. Ich habe gerade nochmal die Erklärung hier gefunden auf dem Esra-Schriftentisch. Gott lässt sich nicht spotten. Erklärung zur sogenannten Volksbibel. Wer das noch nicht hat, darf es gerne nachher nochmal mitnehmen. Denn hier ist ein Einbruch geschehen, ein Dammbruch, wie es unvorstellbar ist. Ein verführerischer, satanischer Geist, der sich des Wortes Gottes bemächtigen will und das verfälscht hat in eine grauenhafte Fäkalsprache. Jetzt hat das ja nicht nur mit der Bibel gemacht, was ja schon das Allerschlimmste war, jetzt auch die Lutherschriften. Ja. Ich habe schon mal ihn aufgefordert, er soll es mal mit dem Koran machen, nicht? Dieser Autor. Mal sehen, was dann passiert. Aber vor Gottes Wort haben sie keinen Respekt, da machen sie alles und sie wissen ja, dass der Herr Jesus uns die Feindesliebe geboten hat. Und wir wollen auch niemand Gewalt antun, aber wir können nur einladen zur Umkehr von diesen Blasphemien. Dann heißt es weiter, sie werden ihren Eltern nicht gehorchen, die antiautoritäre Erziehung. Hier hat mir ein Bruder etwas in die Hand gegeben, schon vor einiger Zeit. Entschuldigung, wenn ich mal von einem heidnischen Philosophen hier etwas zitiere, Platon, wer hat den Namen schon gehört? Ja. Platon, Aristoteles, ja, 427 bis 347 für Christus. Schon damals hat man diese antiautoritäre Welle gehabt, die auch heute da ist. Und es ist interessant, was der aus seiner Sicht damals geschrieben hat. Und das ist hochaktuell. Ja, Platon hat schon damals in der vorchristlichen Zeit geschrieben, überhaupt sind wir schon so weit, dass sich die Jüngeren den Älteren gleichstellen. Ja, gegen sie auftreten in Wort und Tat. Die Alten aber setzen sich unter die Jungen und suchen ihnen gefällig zu sein, indem sie ihre Albernheiten und Ungehörigkeiten übersehen oder gar daran teilnehmen, damit sie ja nicht den Anschein erwecken, als seien sie Spielverderber oder auf Autorität versessen. Denken wir an manche Gemeinden, die von der Jugend her in die moderne Welle manipuliert werden. Ja, interessant. Und er sagt noch, auf diese Weise wird die Seele und die Widerstandskraft aller Jungen allmählich mürbe. Sie werden aufsässig und können es schließlich nicht mehr ertragen, wenn man nur ein klein wenig Unterordnung von ihnen verlangt. Am Ende verachten sie dann auch die Gesetze, weil sie niemand und nichts mehr als Herr über sich anerkennen wollen. Und das ist der schöne, jugendfrohe Anfang der Tyrannei. So geht es in der Welt und so geht es eben auch in vielen Gemeinden zu, dass man nichts gegen die Jugend, ja, aber versteht, sie haben noch nicht diese Lebenserfahrung, noch nicht so viel an Verführung erlebt und abwehren müssen, wie vielleicht ältere Geschwister, die schon Kampferprobte sind. Und dann kommt so, ja, die Welle, wir brauchen doch jetzt auch moderne Musik und die ganzen verstaubten Sachen, muss man alles wegschaffen. Und sehr schnell ist dann der Welt- und Zeitgeist drin. Wer aber die Gemeinde, wer die Welt in die Gemeinde holt, der macht die Gemeinde zur Welt. Und dann ist keine Gemeinde des Herrn mehr. Antiautoritäre Erziehung, den Eltern nicht gehorchen, auch das ist gescheitert, die antiautoritäre Erziehung, es ist Zügellosigkeit bis hin zum Drogenelend daraus erwachsen. Dann heißt es weiter, sie werden undankbar sein. Wir denken an die Genusssucht bei den Menschen für alles. Bei allem muss man jammern und sich beschweren, man kann nichts mehr dankbar annehmen. Und sie werden alles Heilige in den Schmutz ziehen. Auch hier die Blasphemie, kein Respekt mehr vor Gott. Keine Ehrfurcht gegenüber der Heiligkeit des Herrn. Das ist eine große Not, auch von manchen Kanzeln, von vielen Kanzeln. Sie werden sich anderen gegenüber lieblos und unversöhnlich, verleumderisch und hemmungslos verhalten. Wir haben ja einen Vortrag gehört von Bruder Ebertshäuser über den Richtgeist, über das Richten. Es gibt ja ein biblisches und ein unbiblisches Richten, ein geistliches und ungeistliches. Das Geistliche, das ist, würde ich sagen, die Unterscheidung der Geister. Wir müssen die Herde warnen vor den Wölfen. Das hat nichts mit dem Richten zu tun, im Sinne eines ungeistlichen Verdammens, dass wir das letzte Urteil über Menschen sprechen dürfen. Das steht uns nicht zu. Aber vor falschen Lehren und falschen Lebensformen müssen wir die Gemeinde warnen. Das ist kein Richten, sondern das ist aus Liebe. Aus Liebe zur Herde, zu den Gemeindegliedern oder Besuchern. Und auch aus Liebe zu den Verführern, damit sie noch umkehren, damit gemäß 1. Korinther 5 oder Matthäus 18 die Gemeindezucht an ihnen vollzogen wird, damit sie noch zur Buße finden. Weiter heißt es, fanatisch, also ich nach meiner Übersetzung, fanatisch werden sie ihre Ziele verfolgen und doch das Gute verfehlen. Dieser Fanatismus, bevor ich gläubig war, habe ich auch fanatisch in der Öko-Bewegung mitgearbeitet und da manches überhaupt ohne Gottes Wille getan und es lief zum Großteil in eine falsche Richtung damals. Und als ich dann Christ wurde, habe ich mich von diesen grünen Fehlentwicklungen dann sehr schnell distanziert. Und ja, also fanatisch wird da manches verfolgt. Wenn ich so diese Reaktion der Antifa anschaue, zum Beispiel, das ist ja eine Brutalität und ein Hass und die wurden ja auch beeinflusst von Manipulation, wo ein Feindbild ihnen vor Augen gemalt wird. Diese jungen Leute, meistens sind es ja, werden dann fanatisiert in eine Weise, die bis hin zur Brutalität führt. Das ist, wenn man ohne Gott, ohne Korrektur durch den Geist Gottes irgendwelche Ziele verfolgt. Kann natürlich auch in anderen politischen Richtungen passieren. Immer sollten wir vom Wort her durch den Geist Gottes geleitet unter Gebet sehen, Herr, was soll ich tun? Und dann wird es in die richtige Richtung gehen. Unter Gebet in Orientierung am Wort Gottes. Weiter lesen wir, Verräter sind sie, Hitzköpfe und eingebildete Narren. Sie lieben die Lüste mehr als Gott, täuschen Gottesfurcht vor und rechnen doch nicht mit seiner Macht. Ein frommer äußerlicher Anstrich, Heuchelei, vielleicht große Zeichen und Wunder, die geschehen, aber keine geistliche Wiedergeburt vorhanden. Gibt es sowas? Ja, weil auch der Teufel kann auch Zeichen und Wunder tun in gewissem Rahmen, kann das nachahmen. Auch der falsche Prophet lässt Feuer vom Himmel fallen, ahmt hier Elia nach, also Gott, der ja durch Elia praktisch gewirkt hat damals. Und sie ahmen das alles nach. Oder auch die zwei Zeugen, die können das auch. So steht in Offenbarung 11, aber auch der falsche Prophet. Und das sind Nachahmungen, billige Imitationen Satans, wo wir wirklich wachsam sein müssen, dass wir nicht darauf hereinfallen. Das ist besonders verbreitet in vielen Sekten und pseudocharismatischen Kreisen. Ich rede lieber von pseudocharismatisch. Ja. Es gibt auch echte Geistesgaben, aber diese Nachahmung Satans, ja, das ist ganz gefährlich. Nun, solche Menschen meide, sagt uns das Wort. Wir sollen nicht in Gemeinden gehen, wo irgendwelche ungeistlichen Dinge ablaufen. Natürlich ist keine Gemeinde perfekt. Aber es gibt Gemeinden, die lassen sich wirklich vom Wort Gottes her noch korrigieren. Und andere Gemeinden sind unreformierbar. Und da, wenn es unreformierbar ist, wenn man vielleicht 3-4 Mal gesagt hat, kehrt um von diesem Weg und sie hören nicht darauf, dann müssen wir uns vom Sauerteig trennen. Sonst erfasst der Sauerteig des Bösen auch uns. Weiter lesen wir, zu ihnen gehören auch die, die sich in die Häuser einschleichen und gewisse Frauen einfangen, die mit Sünden beladen sind und von mancherlei Begierden getrieben werden. Unzucht und Triebsucht, das nimmt heute auch zu auf allen Kanälen. Und dann haben wir etwas Interessantes, was auch eine Prophezeiung ist über manche philosophischen Strömungen, die heute sehr einflussreich sind. Gab es auch schon im Altertum, aber auch heute, da steht nämlich jetzt, die immer auf neue Lehren aus sind und nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Schon zur Zeit des Apostels Paulus auf dem Areopag, sie wollten immer etwas Neues hören. Ja, das ist typisch Philosophie, diskutieren, aber es gibt keine absolute Wahrheit. Und das widerspricht natürlich, liebe Geschwister, diametral Gott und seinem Wort. Gott, der Herr Jesus, ist die Wahrheit und Gottes Wort ist die Wahrheit. Aber sie sind immer auf neue Lehren aus, aber kommen nicht zur Erkenntnis. Wie traurig, wenn man sich nicht korrigieren lässt, durch Gott und sein Wort. Der Philosoph Jürgen Habermas hat es geradezu zum Programm gemacht. In seinem herrschaftsfreien Diskurs, da wird endlos diskutiert. These, Antithese, dann eine höhere Synthese. Die Synthese ist dann wieder die These, der sich eine Antithese entgegenstellt. So geht es immer weiter. Welcher Philosoph hat denn dieses zugrunde gelegt? Weiß das jemand in der Neuzeit? Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Die endlose Dialektik oder Diskussion. Und der Theologe Karl Barth hat es auch in der Theologie zum Programm gemacht. Ja, weiter lesen wir, wie Jannes und Jambres dem Mose widerstanden, so widerstehen auch diese der Wahrheit. Es sind Menschen mit zerrütteten Sinnen, untüchtig zum Glauben. Das erleben wir auch manchmal, auch in der Politik, auch in der Gesellschaft, dass man einfach nicht durchdringt, dass diese Menschen wie so ein Panzer um sich haben. Und das sind eben auch Geistesmächte. Das kann man nur unter Gebet durchdringen. Nicht? Wenn ich so manche fanatisierten Leute sehe von gewissen ideologischen Richtungen, ob es jetzt links oder rechts ist, ja, aber man kann es nur unter Gebet durchdringen. Der Heilige Geist, Gott durch seinen Geist kann das tun. Und dann heißt es aber auch uns zum Trost, aber sie werden damit nicht weit kommen, denn ihre Torheit, ihre Dummheit wird jedermann offenbar werden, wie es auch bei jenen geschah. Jannes und Jambres nimmt man übrigens an, das waren diese Zauberpriester am Hofe Pharaos, ist die geläufigste Auslegung. Bei Mose werden meines Wissens keine Namen genannt, aber hier an dieser Stelle. Und dann die Ermahnung an uns. Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir klare Wegweisung gibt. Von Kind auf, Timotheus ist ja zunächst gemeint, von Kind auf kennst du die Heilige Schrift, die dich den Weg zur Rettung lehrt durch den Glauben an Jesus Christus. Das ist so wunderbar, wenn wir noch die unverfälschte Heilige Schrift lesen dürfen. Keine verfälschten Übertragungen, ja, sondern wirklich die Heilige Schrift in einer wortgetreuen Übersetzung. Ich bin kein Freund dieser kommunikativen freien Übertragungen, weil da wird schon so viel hineininterpretiert, dass es nicht mehr mit dem Wort Gottes übereinstimmt. Natürlich, jede Übersetzung muss immer wieder vom Grundtext her verglichen werden, das ist ganz klar, es ist eine andere Sprache. Aber es gibt doch Übersetzungen, die sind sehr am Wort und andere sind sehr weit weg. Also was ich empfehle, zum Beispiel die Schlachter 2000, manche Luther-Übersetzungen, auch nicht alle, die unrevidierte Elberfelder oder auch Janssen, auch zum Teil Menge und manches. Aber da kennt sich Bruder Rudolf noch besser aus, ne? Ja, auch mal ein Thema, wichtiges Thema. Also allein die Bibel gibt uns den festen Orientierungsmaßstab. Und ich möchte sagen, auch an dieser Stelle, wir sollten jetzt hier mit dem Finger nicht auf andere zeigen, sondern zunächst uns selber prüfen. Wie weit sind wir vielleicht von diesen Strömungen schon infiziert, damit wir den Sauerteig der Sünde, der Vermischung durch Gott, durch seinen Geist aus unserem Herzen hinausfegen lassen. Nun möchte ich noch auf einiges eingehen, was auch im evangelikalen Bereich heute sehr verbreitet ist. Da habe ich einige Punkte mal aufgeschrieben. Es gibt heute in evangelikalen Kreisen und Gemeinden leider auch ein Eindringen des Relativismus, der Gesetzlosigkeit. Ich möchte das Thema jetzt auch ein bisschen ausweiten, weil wir wollen jetzt nicht über irgendwelche Sekten hier einen Vortrag halten, können wir auch mal machen, aber es geht ja in erster Linie um uns, die wir ja praktisch, denke ich, fast alle aus irgendwelchen evangelikalen Strömungen oder Erweckungsbewegungen herauskommen. Aber leider hat sich Folgendes eingeschlichen: Die Ablösung einer konsequent bibeltreuen Haltung durch offene oder schleichende Anpassung an bibelkritische Systeme und bibelkritische Aussagen. Zum Beispiel eine Relativierung biblischer Schöpfungslehre, biblischer Gemeindelehre und biblischer Endzeitlehre. Ich kann es jetzt nur in Stichworten sagen. Also, welche Gemeinde vertritt heute noch die Schöpfung, wie es in 1. Mose 1 geschrieben steht? Ist auch schon ein Prüfstein. Haben Sie schon von den Evolutionshypothesen anstecken lassen? Wer vertritt eine biblische Gemeindesicht, so wie es in den Briefen geschrieben steht? Zum Beispiel auch so die Reihenfolge, Verkündigung des Evangeliums, Umkehr vom alten Weg, Bekehrung, geistliche Wiedergeburt und Taufe. Ja, also in dieser Reihenfolge, wo wird das heute noch gelehrt? Und biblische Endzeitlehre, dass es also noch Entwicklungen gibt mit Verführung, dass der Antichrist sich ankündigt durch seine Vorläufer, dass wir dann erleben müssen die Ausreifung der ganzen Endzeitzeichen. Dann kommt auch Trübsalzeit in Verbindung auch mit der Entrückung. Und dann danach das tausendjährige Reich, wo wird das noch gelehrt als zukünftig? Und dann eben die letzte Schlacht Gog und Magog, das große Weltgericht und neuer Himmel, neue Erde. Ich nehme das wirklich wörtlich, die Abfolge, wie es in Offenbarung geschrieben steht. Gerade die letzten Kapitel auch, wenn man das einfach so liest, die Abfolge ist ganz einfach zu verstehen, aber wie viel wurde da schon umgedeutet? Wird von manchen Richtungen gesagt, wir leben jetzt schon im tausendjährigen Reich. Das kommt natürlich von Augustin her, einem katholischen sogenannten Kirchenvater, und es ist auch in manche Freikirchen und viele Sekten eingedrungen, die alle sagen, wir repräsentieren das neue Israel. Was falsch ist, ja, das ist nicht richtig. Dann finden sich in vielen evangelikalen Kreisen und Gemeinden findet sich das Eindringen von Irrtümern aus Humanismus, Feminismus, Evolutionismus und anderen Ismen, also Ideologien. Der Humanismus, diese Werkreligion, die auch immer mehr über die Evangelische Allianz verbreitet wird. Ich bin ja auch für gute Werke, aber immer als Frucht des Glaubens. Aber heute öffnet man sich diesem Denken, wenn du viel Gutes tust, dann kommst du in den Himmel durch die Werke. Das ist ja das Programm auch der liberalen Theologie. Die wollen das ja ohne Jesus als den Sohn Gottes, nur als gutes Vorbild, als Menschenvorbild ihm nacheifern. Dann machen sie irgendwelche politischen Befreiungsbewegungen, den Armen helfen. Ja, den Armen helfen ist ja auch richtig, aber es sollte immer als Frucht des Heiligen Geistes aus der Liebe heraus geschehen. Feminismus ist natürlich völlig verfehlt. Ich habe gerade heute am Frühstückstisch gesagt, wenn jetzt ein Prediger hier stünde und würde euch so begrüßen, liebe Schwestern und Brüder, dann bin ich schon ganz vorsichtig, was danach noch kommt. Warum? In der Welt können wir sagen, sehr geehrte Damen und Herren, Ja, liebe Bürgerinnen und Bürger. Aber in der Gemeinde, ja, liebe Brüder und Schwestern, die Hauptstellung des Mannes gemäß Epheser 5, das dürfen wir nicht umdrehen. Oder ist jemand anderer Meinung? Also ich kann das nicht anders sehen. Wenn jemand predigt und es vielleicht schon verwendet hat, gedankenlos möge er einmal darüber nachdenken. Natürlich auch dann die ganze Frage der Frauenordination. Unsere Frauen, die Schwestern haben viele Aufgaben, wunderbare Aufgaben, aber sie sollen nicht gemeindeleitend tätig sein und auch nicht lehrprägend in der Gemeinde. Das sagt das Wort Gottes ganz deutlich, gerade auch in den Paulusbriefen. Ja, und das ist Gottes Schöpfungsordnung. Man kann nicht sagen, das sei zeitbedingt gewesen, heute ist das anders. Nein, es wird mit der Schöpfung begründet. Epheser 5, wenn ihr das mal lest. Ja, so wie Christus das Haupt der Gemeinde ist, so ist der Mann das Haupt der Frau. Ihr Männer liebet eure Frauen, ihr Frauen ordnet euch unter euren Mann als in dem Herrn. Ich gebe es jetzt frei wieder. Und so sollte das auch sein und dann wird auch wirklich Segen darauf liegen. Wenn das aber schon anfängt mit Frau auf der Kanzel, dann hat man schon die Tür geöffnet und dann geht es immer weiter Richtung Homosegnung dann. Und das erleben wir ja bei sämtlichen Kirchen heute leider. Dann, auch ein heikler Punkt, wo es viel Diskussion gibt, aber ich möchte es mal so sagen, in vielen evangelikalen Kreisen und Gemeinden findet sich die Relativierung oder Missachtung biblisch-ethischer Maßstäbe, zum Beispiel was uneheliches Zusammenleben angeht. War bis vor einigen Jahrzehnten noch selbstverständlich, dass es verboten war, Wohnungen an unverheiratete Pärchen zu vermieten. Heute wirst du bestraft, wenn du es nicht machst. So haben sich die Gesetze innerhalb weniger Jahrzehnte geändert. Endzeit, das ist endzeitlich. Und dann auch die Erleichterung der Scheidung aufgrund bloßer Zerrüttung wird gar nicht mehr gefragt, gibt es hier Schuldige oder Unschuldige, ist einfach Zerrüttung, gefällt uns nicht mehr, also tschüss. Und auch da wird die Schwelle immer weiter heruntergesetzt, was auch viel Elend und Leiden zur Folge hat. Und dann auch das Eindringen weltlicher Meinungen, Mode und Musikstile in die Gemeinde. Man kann Mann und Frau oft gar nicht mehr unterscheiden. Ich habe kürzlich auch wieder Leute gesehen, so, ich wusste nicht, ist das jetzt ein Mann oder ist das eine Frau? Es tut mir leid, ja. Und muss man schon fragen, sind sie ein Mann oder eine Frau? Also das ist dieses Unisex-Programm, ja, das ist also auch völlig gegen das Wort Gottes. Mann und Frau sollen durch die Kleidung, durch die Haartracht noch klar voneinander zu unterscheiden sein. Leider ist es auch in Gemeinden nicht mehr selbstverständlich. Dann auch das Fehlen der Gemeindezucht bei krassen Sünden und Irrlehren, die Gemeinde zerstören. Es wird alles unter dem Mantel der Barmherzigkeit zugedeckt. Ist das Barmherzigkeit, wenn ich den Sauerteig in der Gemeinde grassieren lasse, wenn ich zum Beispiel einem unverheiratet zusammenlebenden Pärchen das Abendmahl austeile? Ist das ein gutes Zeichen? Nein. Man muss sagen, ihr Lieben, was ihr da tut, das ist vor Gott nicht richtig. Nehmt euch doch getrennte Wohnung und ihr könnt ja miteinander reden, aber ihr solltet nicht zu eng beieinander sein. Das könnt ihr nicht aushalten, ja, so ohne in Sünde zu fallen. Also das geht nicht. Das dürfen wir nicht unterstützen. Im Rheinland gab es einen Fall, da hat ein gläubiger Pfarrer das gemacht, in Duisburg, ja, und dann wurde er in einem von der Kirche gemaßregelt, weil er das Abendmahl verweigert hat. Menschen, die so zusammengelebt haben, unverheiratet. So weit sind wir schon gekommen, dass alles ins Gegenteil verkehrt wird. Dann erleben wir, dass immer mehr nicht mehr Gott im Zentrum steht, sondern die Bedürfnisse des Menschen. Es muss ein bedürfnisorientiertes Evangelium verkündigt werden. Es ist geradezu zum Programm geworden durch Willow Krieg. Das erste Buch, glaube ich, hieß Ins Kino gegangen und Gott gefunden. Ja? Und man macht den Menschen so bequem wie möglich. Ja, kein Anstoß. Das mag ja noch schön sein, wenn man ein schönes Gemeindehaus hat. Jetzt nicht unbedingt was dagegen zu sagen oder vielleicht genug Parkplätze, schöne Stühle. Das müssen jetzt keine harten Holzbänke sein wie bei den Amischen, wie ich es da erlebt habe, ohne Lehne, wo man 3 Stunden im Raum ohne elektrischen Strom gesessen ist. Und auf Holzbänken, ja, also es war schon eine Leistung. Wir haben es kaum durchgehalten, aber die machen das jeden Sonntag. Also ich fand das beeindruckend, ja, aber es muss nicht sein. Ja. Das wäre das andere Extrem. Ich habe danach wirklich Rückenprobleme gehabt. Aber der Bill Heibels, der macht es gerade umgekehrt. Schöne Kinosessel und alles hochbequem. Und dann, das wäre ja noch nicht das Schlimmste, aber die Verkündigung wird eben auch den Bedürfnissen der Leute angepasst. Und das ist nicht mehr das Evangelium. Das ist nicht mehr das Wort vom Kreuz. wie es in der Bibel ist, sondern ein verbessertes, weichgespültes, sogenanntes Evangelium. Weichgespült, ja. Nicht mit Lenore, sondern mit entsprechenden Weglassungen von klaren biblischen Lehren. Oder sie werden so mundgerecht gebracht, dass der Mensch nicht mehr aus seinem Sündenschlaf, aus seiner Verlorenheit, aus seiner Ich-Sucht herausgerüttelt wird. Und das hat so viele Gemeinden kaputt gemacht, diese Dinge. Dann erleben wir heute auch in vielen Kreisen den Ersatz wahrer biblischer Seelsorge. Und die enthält ja Sündenerkenntnis, Buße und Vergebung. Und das wird ersetzt durch Methoden humanistischer Psychologie. Du bist groß, du bist gut, du bist wer, du musst deine Potenziale freisetzen. Das ist weltliche Psychologie aus dem Humanismus. Maslow, Rogers, Stolberg und wie sie alle hießen, Gruppendynamik, um nur ein paar Stichworte zu nennen. Das hat aber nichts gemeinsam mit dem Geist Gottes, der uns unsere Verlorenheit aufzeigt. Der sagt, nur wenn du vor dem Herrn wirklich den Selbstzerbruch erlebst, dann kann der Herr dich erneuern. Und das tut weh, ja, wenn unser verdorbenes Wesen aufgedeckt wird. Natürlich müssen wir dann auch schenken, dass der Mensch wieder aufgebaut wird. Wir dürfen ihn nicht jetzt da zerbrochen liegen lassen. Die Vergebung, die Erneuerung durch den Herrn Jesus, das ist dann ganz wichtig. Dann erleben wir leider auch die Übernahme der sogenannten Spaßkultur mit Show, Fun und Techno-Partys in Gemeinden. Eine Gemeinde in Pforzheim, es fängt mit F an und hört mit G auf. Da war ich zum letzten Mal drin, ich habe jetzt nicht gesagt, wie sie heißt. Ja. Da war ich zum letzten Mal, glaube ich, vor 15 Jahren, da sollte ein bekannter Evangelist sprechen. Ich dachte, das hören wir mal an. Und dann war da ein Vorprogramm, bin nach 10 Minuten schon wieder gegangen. Die hatten alle Stühle rausgeräumt, stellt euch jetzt vor, alle Stühle raus. Da vorne eine Rockband, ja, mit Schlagzeug und allem, mit langen Haaren, die Musiker, was auch unbiblisch ist, gemäß 1. Korinther 11. Aber dann haben sie in einer ganz lauten, schreienden Art da laute Musik gemacht und die Leute haben dazu getanzt. Es war Disco mit Flickerlicht und so. Ich sagte, da kann ich nicht bleiben. Schnell hinaus und nie mehr hineingegangen seither. Seid ihr da auch so konsequent, wenn sowas passiert, etwa bei Spring oder anderen Verführungsveranstaltungen oder ERF-Rockmusik und was alles heute läuft? Da muss man sich davon absondern, dass man nicht sich teilhaftig macht ihrer Sünden. Dann gibt es zunehmend auch ein sehr heikler Punkt, aber wir sind ja unter uns, da kann ich sagen, die Vermarktung des Evangeliums durch aggressive Werbemaßnahmen von Verlagen, hohe Gagen von Künstlern und unlautere, manipulative und drängende Kollektenpredigten. Ich freue mich, dass hier keine drängenden Kollektenpredigten gemacht werden. In manchen Gemeinden sind die länger als die eigentliche Predigt. Ich habe mal bei einem früher sehr gesegneten Missionswerk in Süddeutschland, in der Nähe meiner Heimatstadt, ich sage nicht, welches das ist, also ich komme aus Pforzheim, das dürfte selber Landkarte mal studieren, da gehe ich auch schon seit 15 Jahren nicht mehr hin, gezwungenermaßen übrigens auch, aber das ist in dem Fall ganz gut, weil ich da Hausverbot habe, aber da habe ich noch ein Missionsfest miterlebt, ich habe da die Bibelkritik mal kritisiert. Habe ich gewagt zu sagen, was ihr da macht, ist nicht mehr gut. Und da war eine Kollektenpredigt eines Regionalbischofs damals aus Ulm, ist inzwischen schon heimgegangen, er hat sich dann später wieder gebessert. Also sein letztes Buch kann ich sehr empfehlen, ich möchte keine Wetterfahne sein, hieß es. Aber die Kollektenpredigt fand ich damals nicht so toll oder schön von ihm. Das ging 10 Minuten, da hat er beschrieben, wie man die Hände erstmal in die Taschen tut, aber dann möglichst hinten und dass es dann nicht klappern soll, sondern rascheln. Und also es wurde in allen möglichen Farben 10 Minuten lang ausgemalt. Entschuldigung, ich finde sowas abstoßend. Ich habe dann nichts gespendet. Wenn wir schon aufrufen, dann sagen wir einfach einen Satz. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb, der Herr möge es euch aufs Herz legen. Fertig, ja. Mein Vorschlag. Aber hier die Vermarktung des Evangeliums. Und jetzt kommt noch ein heikler Punkt. Es gibt heute eine Monopolisierung des evangelikalen Verlagswesens in immer weniger Händen. Auch die Geschwister im Artus Verlag werden das wissen oder andere. Und ich würde mir auch wünschen, dass die bibeltreuen Verlage vielleicht mal einen gemeinsamen Prospekt machen, weil die anderen, die haben das schon, die sind fast alle zusammengeschlossen in der SCM, Stiftung Christliche Medien. des Multimilliardärs Friedhelm Loh vom Rittal-Stahl. Ich will jetzt hier niemanden diskriminieren, ich sage nur Fakten. Er hat sämtliche, nicht alle, aber doch sämtliche großen evangelikalen Verlage nacheinander aufgekauft. Und das Programm, das macht der gleiche Mann, der die Volksbibel durchgedrückt hat im evangelikalen Verlagswesen, Ulrich Eggers, der wiederum den Zeitschriftenkonzern leitet mit Aufatmen dran, Family, Gleck, Senior, Hauskreismagazin und so weiter. Es kommt alles aus einer Quelle und die Quelle ist ökumenisch, charismatisch, mystisch. Und so werden heute schon 90% der Evangelikalen gleichgeschaltet durch die Monopolisierung des Verlagswesens, die Monopolisierung des Zeitschriftenwesens, die Monopolisierung des Rundfunk- und Fernsehwesens in Deutschland. Ist uns das bewusst? Oder breche ich hier durch den Damm jetzt? Also ich wollte es einfach mal sagen, vielleicht nicht so erbaulich, aber deshalb ist es so, wie es ist, dass so viele nicht mehr durchblicken. Es erscheint dauernd massenhaft Literatur, da ist nicht alles schlecht, was da erscheint. Versteht mich bitte nicht falsch. Gibt es auch noch manche guten Bücher, aber bibeltreue Kleinverlage, die haben da keine Chance und wir wollen da auch gar nicht zusammen sein in diesen Katalogen. Es gibt leider Ausnahmen, die da trotzdem Werbung drin machen, zusammen dann mit der Volksbibel auftauchen, das finde ich auch nicht gut. Und diese Vermarktung des Evangeliums, und da wird geschaut, was am meisten Geld bringt, das halte ich für problematisch. Also leider, leider ist es heute so und die bibeltreuen Kleinverlage, jeder hat seine Nische, ja, wo er vielleicht noch einige Kunden hat, so sieht es aus. Auch eine endzeitliche Entwicklung. Wie gesagt, nicht alle Bücher sind schlecht, die dort erscheinen, aber vieles ist so verwässert, ökumenisiert, pseudocharismatisch, auf Gewinn aus. Ich habe jetzt einfach ein bisschen mal von der Leber geredet, liebe Geschwister. Ich hoffe, ihr versteht es. Die Verkündigung eines Wohlfühl- und Wohlstandsevangeliums haben wir heute auch weithin. Auch ein endzeitliches Zeichen. Dann auch bei den Liedern. Ich habe selber auch viele Lieder geschrieben. Ich will jetzt auch mich da ein Stück weit kritisieren, aber bei vielen Liedern ist es nicht mehr so wie in früheren Jahrhunderten, wo ein wirklicher Tiefgang war. Ich denke jetzt mal auch an diese ganzen Lobpreislieder. Das sind natürlich zum Teil Bibelverse, aber die werden immer wiederholt und die Leute kommen in einen tranceähnlichen Zustand und dann reden sie irgendwann in Zungen, was ja nicht das biblische Sprachenreden ist, sondern ekstatisches Gestammel, was laut Matthäus 6 nicht sein soll. Also eine Art Trance-Induktion wird da durchgeführt, durch dauernde Wiederholung immer der gleichen Chorusse. Nein, wir sollten wieder Lieder mit Tiefgang verfassen und singen und eben auch gerade die älteren Heilslieder oder Lieder aus der Reformationszeit, da sind wirkliche Schätze enthalten. Es gibt auch heute Ausnahmen, auch gute neue Lieder. Ich will hier nicht pauschal reden, aber auch das sollten wir prüfen und nicht alles für gut befinden. Dann gibt es das zunehmende Verschweigen grundlegender biblischer Themen, wie etwa Sünde, Buße, Kreuz, Ernst der Nachfolge, Hölle und ewige Verdammnis. Wann wurde in eurer Gemeinde darüber zum letzten Mal gepredigt? Ich weiß, ihr seid ja natürlich jetzt in bibeltreuen Gemeinden, das ist noch anders. Aber wenn ihr so in manche Gemeinden geht, wann wird dann noch gepredigt über ewige Verlorenheit, ewige Verdammnis? Fragt mal die Verkündiger, wenn ihr welche kennt. Und der Himmel wird nur erst richtig wunderbar und groß gemacht den Menschen, wenn sie auch wissen, es gibt auch eine ewige Verdammnis. Sonst ist ja nur die eine Seite der Wahrheit. Der Herr Jesus hat sehr oft von dem Ort geredet, wo der Wurm nicht stirbt und die Flamme nicht erlischt. Dann eben auch die einseitige Betonung der Liebe und Zärtlichkeit Gottes gegenüber seiner Heiligkeit und dem Ernst seines Gerichts. Der zärtliche Gott, der liebe Gott, es wird alles gut und dann natürlich auch die Frage des Universalismus, der Allversöhnung, die dann damit verbunden ist, wo der Gerichtsernst Gottes relativiert oder ganz weggenommen wird. Dann auch die völlige Unterbetonung biblischer Apologetik. Das ist die Lehre von der Unterscheidung der Geister und der Verteidigung des Glaubens. Ich weiß nicht, ob es heute überhaupt noch einen apologetischen Lehrstuhl gibt in Deutschland. Ich hatte mal 4 Jahre einen inne, in früherer Zeit in Gießen, aber mir ist nicht bekannt, dass es überhaupt einen Lehrstuhl irgendwo gibt, an Hochschulen in Deutschland. Das ist also die Unterscheidung der Geister, die Verteidigung des Glaubens. Wo wird das heute noch praktiziert? Und natürlich die zunehmende Offenheit für eine Ökumene der Konfessionen und auch zum bereits der Religion. Da war jetzt ein schockierender Fall durch die Predigt, indirekt durch die Predigt von Pastor Latzel, diese umstrittene Predigt, bekannt geworden. Er hatte nämlich da erwähnt, dass sein Vorgänger, und das war gleichzeitig der Nachfolger von Professor Hundemann, den Namen des Vorgängers und Nachfolgers nenne ich jetzt nicht, aber dass der auch sich einsetzt für das Haus des einen, das Haus der Religionen. Und ich wusste schon vorher, dass es hier für die Ökumene mit Rom offen ist, aber dass sie jetzt auch für das Haus der Religion mit dem Islam eintritt, das hat doch viele schockiert. Aber da sehen wir, liebe Geschwister, dass es in der Ökumene-Frage eine Abwärtsbewegung gibt. Wenn man mal auf diesen ökumenischen Zug aufgesprungen ist, dann geht es immer weiter. Erst ist die Ökumene der Konfessionen, so im innerchristlichen Bereich, und dann kommen irgendwann auch die Religionen. Ja, wenn mit Rom, warum dann nicht auch mit dem Islam, abrahamitische Ökumene, und dann kommen auch die Hindus und alles dazu und am Schluss auch noch die Satanisten. Ich spitze jetzt mal ein bisschen zu. Also da sollten wir wirklich überhaupt uns nicht auf diesen Zug hinauf manipulieren lassen. Und dann natürlich die Verspottung solcher Geschwister, die an den eindeutigen Maßstäben der Heiligen Schrift festhalten wollen, als engstirnig, gesetzlich, vorgestrig, fundamentalistisch und wie die Schimpfworte alle lauten. Die Unterscheidung, die Dr. Tozer gebracht hat, die möchte ich hier zitieren. Tozer hat sehr viel Gutes geschrieben, hat leider ein bisschen mystische Einschläge gehabt. Ja, also wenn ich Autoren zitiere, stimme nicht immer 100% allem zu, aber doch können wir, wenn wir das Gute behalten, auch von ihm einiges lernen. Tozer hat in seinem Aufsatz Das alte und das neue Kreuz Folgendes gesagt. Und das war schon vor dem Zweiten Weltkrieg. Gänzlich unbemerkt ist in unserer modernen Zeit ein neues Kreuz in viele gläubige Kreise eingedrungen. Das alte Kreuz hat nichts mit der Welt zu schaffen. Für Adams stolzes Fleisch bedeutet es den Tod. Das neue Kreuz steht nicht im Gegensatz zur Welt. Das neue Kreuz ist eigentlich ein freundlicher Kumpan und, wenn man recht versteht, die Quelle guter, sauberer Unterhaltungen und unschuldiger Vergnügen. Es lässt den Menschen unbehelligt leben. Seine Lebensmotive sind unverändert geblieben. Er lebt noch immer zu seinem eigenen Vergnügen, nur dass er jetzt christliche Lieder singt und sich religiöse Filme ansieht, anstatt anstößige Lieder zu singen oder stark alkoholische Getränke zu sich zu nehmen. Die Betonung liegt noch immer auf Vergnügen, obwohl es nun einen moralisch höheren Standard, wenn nicht gar einen intellektuellen Standard, erreicht hat. Und er sagt weiter an die Adresse der Verkündiger gerichtet, die Verkündigung, die zwischen dem Weg Gottes und dem Weg der Menschen freundliche Parallelen zieht, ist von der Sicht der Bibel aus gesehen falsch und ein grausames Vergehen an den Herzen derer, die zuhören. Der Glaube Christi verläuft nicht parallel mit der Welt, sondern er durchtrennt sie. Wenn wir zu Christus kommen, bringen wir unser altes Leben nicht auf eine höhere Ebene, sondern wir lassen es am Kreuz. Der alte Mensch muss sterben. Das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben. Wir, die wir das Evangelium predigen, müssen nicht als öffentliche Vermittler vorkommen, die gesandt werden, um zwischen Christus und der Welt ein gutes Einvernehmen herzustellen. Wir dürfen uns nicht einbilden, es sei unsere Aufgabe, Christus dem Fortschritt anzupassen, der öffentlichen Meinung anzupassen, dem Sport anzupassen oder der modernen Bildung anzupassen. Wir sind keine Diplomaten, sondern Propheten. Und unsere Botschaft ist kein Kompromiss, sondern ein Entweder-Oder. Soweit das Zitat von Dr. Tozer. Können wir auf diese warnende Stimme noch hören? Wenn ihr mir noch 5 Minuten gebt, möchte ich noch kurz einen erbaulichen Teil anfügen. Das war ja bisher leider nicht so erbaulich. Es ging ja um Gesetzlosigkeit, ja. Kein erbauliches Thema, aber ja, es wurde jetzt auf heute verlegt, auf Sonntag, ich konnte es nicht ändern. Nun ist es so, die Frage stellt sich am Schluss, wer wird überwinden? Wer wird überwinden? Wer wird diesen Entwicklungen widerstehen? Da möchte ich einige Kriterien und Hilfen uns nennen zum Schluss. Überwinden wird nur, liebe Geschwister, wer von Jesus Christus überwunden ist. Und das heißt, wer zu ihm gehört, ohne Wenn und Aber. Überwinden wird nur, wer ihm auch inmitten der zunehmenden antichristlichen Strömungen die Treue hält. Und dazu sind folgende Voraussetzungen notwendig. Wir glauben an Jesus Christus als unseren Erlöser und Herrn und sind seine Kinder. Glaube. Wir stehen in ständiger Gebetsverbindung mit dem Herrn, damit er uns stärken, trösten, leiten, bewahren und korrigieren kann. Gebet. Wir stellen Gottes Wort in den Mittelpunkt und richten unser Leben danach aus. Gottes Wort. Wir suchen die Gemeinschaft gläubiger Geschwister und verlassen unsere Versammlungen nicht. Gemeinschaft. Ist euch aufgefallen, die 4 Gs, ja? Glaube, Gebet, Gottes Wort, Gemeinschaft. Das lernt man schon in der Kinderstunde. Ganz wichtig. Weiter aber noch einiges weitere. Wir bekennen Gott unsere Sünden und lassen uns reinigen durch das Blut seines Sohnes, Jesus Christus. Buße ist das. Wir leben aus der Gnade Gottes, aber wir missbrauchen diese Gnade nicht zum Sündigen. Die Gnade, auch der Gehorsam. Wir decken, und das ist ein heikler Punkt, die Werke der Finsternis auf, auch in unseren Gemeinden, damit der Sauerteig nicht um sich frisst. Apologetik, Geisterunterscheidung. Wir akzeptieren weder den Hochmutsgeist, der sich durch Spaltungssucht offenbart, ist auch unbiblisch, noch akzeptieren wir den Vermischungsgeist, der eine Einheit und Ökumene um jeden Preis sucht. Man kann auf 2 Seiten hier vom Pferd fallen. Dauernde Spaltungen sind falsch und auch die Vermischung ist unbiblisch. Spaltung muss nur dann sein, wenn eine Gemeinde nicht reformierbar ist und sollte nicht aus persönlichen Gründen, sondern in der Regel aus lehrmäßigen Gründen geschehen, nicht aus Rivalität oder anderen Dingen. Dann ist es ungeistlich. Absonderung aber von dem Bösen, von den falschen Dingen, das muss sein, wo es wirklich gravierende Dinge sind. Dann die Liebe. Wir lieben die wiedergeborenen Geschwister im Herrn Jesus Christus, auch wenn wir nicht in allen Lehrfragen mit ihnen übereinstimmen. Wir werden wahrscheinlich auch hier kaum jemanden finden, der jetzt 100% in allen Fragen mit mir übereinstimmt. Oder gibt es hier jemanden? Ich brauche das gar nicht sagen. Und so wollen wir auch barmherzig sein, wo es um keine heilsentscheidenden Lehrfragen geht. Das ist ganz klar. Gott hat hier vielleicht in diesem Aspekt ein etwas weiteres Herz als vielleicht wir Menschen manchmal, die wir sehr schnell dabei sind, anderen den Glauben abzusprechen, wenn er nicht ganz genauso denkt wie wir. Es geht aber um die geistliche Wiedergeburt, um die Liebe zum Herrn Jesus. Und ich hoffe, dass das die meisten hier oder vielleicht alle wirklich schon erlebt haben. Wenn nicht, dann ist die Möglichkeit, den Herrn anzunehmen im Glauben. Also die Liebe, aber auch die Wahrheit. Wir ringen genauso aber auch auf der Grundlage der Heiligen Schrift um die Erkenntnis und Durchsetzung der Wahrheit in den entscheidenden Heilsfragen, damit keiner verloren gehe. Liebe zu den Geschwistern, auch wenn wir nicht in allem übereinstimmen sollten, aber gleichzeitig immer wieder vom Wort Gottes her sich korrigieren lassen, sich in Frage stellen lassen. Ich habe auch manchmal Jahrzehnte gebraucht, bis ich zu Erkenntnissen kam, etwa in der Tauffrage. Ja, hat bei mir 27 Jahre gedauert. Und deshalb bin ich da auch barmherzig, wenn Menschen das vielleicht nicht so schnell erkennen. Ich bin da auch sehr langsam gewesen und habe da immer mich auf die unklaren Stellen der Schrift gestützt. Aber bei so einer wichtigen Frage müssen wir uns auf die klaren Stellen stützen. Ja, dann weiter noch 6 kurze Punkte, dann bin ich am Ende. Wir üben christliche Enthaltsamkeit. Das heißt, wir setzen uns nicht mutwillig gottfeindlichen und verführerischen Einflüssen aus, die uns zum Glauben wegziehen. Jeder möge prüfen, was ihm geistlich schadet und das am besten gar nicht erst ins Haus holen. Ja. Wir trennen uns von allen Strömungen, Praktiken und Methoden, die gegen das Wort Gottes stehen. Absonderung, heilige Absonderung ist notwendig. Wir üben wieder konsequente Gemeindezucht, Ermahnung und wenn es sich nicht sagen lässt, Ausschluss aus der Gemeinde. Muss gemacht werden, um der Gemeinde willen. Wir nehmen den Missionsauftrag ernst und laden Menschen in die Nachfolge Jesu Christi ein, solange es noch Zeit ist. Nicht abkapseln, sondern nach außen gehen. Noch haben wir Verkündigungsfreiheit in Deutschland. Wir predigen die zentrale biblische Botschaft von der völligen Verlorenheit des Sünders, von der Notwendigkeit der Buße und der Rettung allein aus Gnaden. Wir helfen unseren Mitmenschen auch praktisch durch Taten der Nächstenliebe und setzen Zeichen der Liebe Gottes in einer vergehenden Welt. Also Mission und Diakonie wollen wir nicht vergessen. Wir sind ja hier auch in dem diakonischen Haus. Diakonie, das sind praktisch die Taten der Nächstenliebe. Den Schwachen aufhelfen, sie stärken und trösten und auch korrigieren. Und der letzte Punkt, wir weihen unser eigenes Leben ganz neu und ganz allein dem dreieinigen Gott und dienen ihm bis an unser Ende und weiter bis in alle Ewigkeit. Amen. Ich will nur ganz kurz mit uns beten und dazu bitten, dass ihr aufsteht. Lieber Heiland, so bitten wir dich, dass wir das auch wirklich in unserem Leben umsetzen können. Schenk uns Kraft dazu, schenk uns Gnade dazu. Leite uns durch deinen Heiligen Geist. Amen. Amen.
Lieber Lothar, wir danken dir für die klaren Worte. Und bevor wir dann eine Viertelstunde Pause haben und dann den Vortrag hören von Bruder Ebertshäuser, in der Kraft Gottes gegen den endzeitlichen Strom schwimmen, wollen wir noch das Lied 272 singen.